jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Wochen her, da sind an den Bahnhöfen sämtliche Anzeigen ausgefallen. Habt ihr das mitbekommen, in den Nachrichten vielleicht? Was ist passiert? Das, wovor viele Leute immer viel Angst haben, dass es irgendwo einen Angriff auf die Computerinfrastruktur gibt. Da gab es eine Lücke in dem Betriebssystem von den Computern, die diese Anzeigen steuern. Und ein findiger Hacker hat das herausgefunden und hat sich dort eingeschlossen, hat die Dinger lahmgelegt. Naja gut, wenn mal ein paar Anzeigen am Bahnhof nicht funktionieren, das verknusen wir noch. Wir wissen, der Zug kommt sowieso immer 10 Minuten später. Also das ist nicht ganz so dramatisch. Aber das hatte doch recht weitreichende Folgen, war glaube ich auch nicht ganz billig, der Schaden, der dort angerichtet worden ist. Und was war die Quintessenz? Das hat man gelernt, wir brauchen mehr Sicherheit. Ja, wir müssen unsere Systeme abschaffen, wir müssen Sicherheit schaffen. Mein Computer läuft immer noch wie vorher, kein Problem. Aber auch wir achten auf Sicherheit. Man hat, wenn man so ein Handy hat, dann nutzt man ja auch gerne so WhatsApp oder SMS oder so etwas. WhatsApp ist seit ein paar Monaten auch verschlüsselt oder seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Ja, das war immer vorher ein großes Problem. Sicherheit. Damit wollten sie vermitteln, Leute, wenn ihr bei uns eure Nachrichten schickt, dann sind die sicher. Offensichtlich ist das ein Markt, das funktioniert. Ja? Versicherungen. Jeder von uns hat Versicherungen. Ich sag mal, viele von denen sind sicherlich auch sinnvoll, aber manch einer hat auch Versicherungen für Dinge, wo man denkt, wofür muss man dafür eine Versicherung haben? Aber wir sehnen uns nach Sicherheit. Ja? Wir haben bei unserer Gebäudeversicherung sogar Überschwemmungen versichert, obwohl gar kein Fluss in der Nähe ist. Der kranke Heinrich fließt bei uns hinten rum. Das ist so ein Graben. So. Im schlimmsten Regenzeit so viel Wasser. Ja? Aber irgendwie war das nochmal so ein Bonus an Sicherheit. Ja? Wir suchen Sicherheit. Sicherheit, dieses Wort, kommt von dem lateinischen Securos. Sorglosigkeit heißt das wirklich. Und das ist das, was wir uns wünschen. Ja? Wir wollen unsere Sorgen los sein. Wir wollen frei sein von Dingen. Wir wollen uns keine Sorgen machen müssen. Und wir suchen Sicherheit an so verschiedenen Stellen. Ich habe gerade eben schon von den Computern gesprochen. Oder von den Versicherungen, finanzielle Sicherheit, dann gibt es auch solche verrückten Produkte wie Lebensversicherung. Wer kann damit sein Leben versichern? Das ist ja auch Quatsch. Das Leben wird nicht versichert, sondern das Leben meiner Nachkommen. Wir suchen Sicherheit im Bereich Gesundheit, ja, bemühen uns darum. Und manch einer kann da auch richtig überdrehen, ja, dass man irgendwo das Gefühl hat, oh wei, jetzt zwackt das hier, was ist das? Oder ich habe jetzt schon seit 3 Wochen Kopfschmerzen, das ist bestimmt ein Tumor. Ganz große Sorgen, die man sich manchmal da machen kann. Ja, wir suchen Sicherheit, wir wollen sicher sein, dass wir gesund sind und uns gesund ernähren. Wir suchen Sicherheit in unseren Partnerschaften, in unserem Liebesglück. Wir suchen Sicherheit auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir wollen sicher sein, erlöst zu sein für unsere Zukunft. Und häufig, um Sicherheit zu bekommen, wollen wir Beweise haben. Aber wie ist das? Zum Beispiel in der Partnerschaft. Wann kann ich mir sicher sein, dass die Zusage des Partners, ich bin dir treu, auch stimmt und funktioniert? Wenn ich in so einer Situation anfange, Beweise haben zu wollen, was könnte ich denn dafür Beweise haben wollen? Ist das ein Beweis, wenn er ihr jede Woche Blumen mitbringt? Sicherheit gibt das auch nicht, obwohl es schön ist. Wir könnten einen Privatdetektiv beauftragen. Dann hätten wir Beweise. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich zwar einen Beweis in der Hand, aber wäre ich deswegen meine Sorgen los? Und was sagt das über eine Beziehung aus, wenn ich meiner Ehefrau oder der Ehefrau, dem Ehepartner, dem Ehemann einen Privatdetektiv hinterher schickt? Ist das nicht eigentlich eher schon ein Beweis dafür, dass es mit dieser Beziehung nicht mehr gut bestellt ist und dass die Sicherheit dahin ist? Wenn wir so über Beziehung nachdenken, stellen wir fest, Sicherheit in meiner Beziehung gibt es nur ohne Beweise, im Vertrauen. Das ist die einzige Grundlage, auf der ich sicher sein kann, dass ich Vertrauen habe, investiere und geschenkt bekomme. Wir wünschen uns Beweise, auch in unserer Beziehung zu Gott. Wann kann ich mir sicher sein, erlöst zu sein? Das ist so die Frage, die ich mit euch gerne bedenken möchte. Was gibt mir Heilsgewissheit? Und ich möchte euch einladen, in die Bibel hineinzuschauen, Römer 8, Verse 1 bis 4, gemeinsam mit mir zu lesen. Und in diesem Text schreibt der Apostel: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Was gibt uns Sicherheit in meiner Beziehung zu Gott? Was gibt mir Heilsgewissheit? Der Vers 1 ist eindeutig. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und eigentlich ist an dieser Stelle die Predigt zu Ende. Denn eigentlich kann man dem nichts hinzuzufügen. Gibt es da nichts hinzuzufügen? Die Aussage ist unmissverständlich. Übrigens wie viele, viele andere Bibelstellen ebenso, die wir finden können. Aber jetzt kommt die Frage: Viele von uns kennen die Bibel gut, haben sie mehrfach durchgelesen. Woher kommt dann immer noch die Unsicherheit? Es gibt gläubige Menschen, gläubige Adventisten, die auf dem Sterbebett nicht loslassen können, weil sie Angst haben, weil sie unsicher sind, weil sie nicht wissen, wie sie diese Frage eindeutig beantworten können. Bin ich erlöst oder bin ich es nicht? Das ist ein Rätsel angesichts von solchen Bibeltexten. Und trotzdem ist es wohl ein Thema, das wir einmal bedenken sollten. Denken wir ein wenig drüber nach, über das Thema Heilsgewissheit. Es ist im Grunde diese simple, einfache Frage: Wenn du stirbst oder wenn Jesus jetzt wiederkommt, bist du dabei oder nicht? Bist du bei Gott oder nicht? Ja oder nein? Digital. Da gibt es keinen dazwischen. Ja? Und um diese Frage für uns so zu durchdenken, können wir vielleicht mal von der anderen Seite nachdenken: Was könnte denn eigentlich meine Heilsgewissheit in Frage stellen oder wie wird die Heilsgewissheit in Frage gestellt? Die erste und grundlegendste Frage ist die: Gibt es das überhaupt? Gibt es überhaupt Heil? Kann Gott uns erlösen? Und wenn er kann, will er uns erlösen? Das klingt jetzt ein bisschen banal, wenn ich diese Frage hier stelle, aber diese Frage muss beantwortet sein, denn wenn ich da keine Antwort habe, dann nützt der Rest auch nichts. Gibt es Gott und die Erlösung überhaupt? Oder machen wir hier bloß Theater? Ich will mal behaupten, jeder, der heute in diesem Raum sitzt, hat zu dieser Position eigentlich schon eine Antwort gefunden und sagt: Natürlich gibt es das. Deswegen komme ich ja hierher. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube auch, dass Gott kann und will, dass wir erlöst sind. Und deswegen sitze ich heute hier. Dann müssen wir uns die Frage stellen: Wie funktioniert das mit der Erlösung? Und dann könnten wir sagen: Okay, da gibt es verschiedene Positionen, die man einnehmen könnte. So, das eine Extrem wäre: Ich muss selber für meine Erlösung sorgen. Das ist dieses Bild von der Waage, das kennt ihr auch, ne? In die eine Seite kommen die ganzen guten Taten, in die andere Seite kommen die ganzen schlechten Taten und das, was überwiegt, so wird entschieden. Gut oder böse. Es gibt übrigens sogar Bibeltexte, die in die Richtung gehen. In Daniel 5, Vers 27 darf sich der Belsatzer von Gott das anhören, dass er sagt: Du bist gewogen worden und für zu leicht befunden. Falsche Seite. Ja, wenn ich nur auf mich gestellt wäre, sähe die Welt wohl so aus. Aber da gibt es doch Jesus. Und jetzt gibt es Leute, die sagen: Okay, guck mal, Jesus, wenn wir mal 100% brauchen, dann haut Jesus schon mal auf die positive Seite 90%. So, und die letzten 10%, da muss ich mich nochmal ein bisschen anstrengen, ne? Das sind die 10 Gebote und am Sabbat immer im Gottesdienst kommen und Zehnten zahlen. So, und wenn ich das alles durchziehe, dann haben wir das, ja? Also, ich bin nicht ganz auf mich allein gestellt, ja? Da gibt es schon mal einen, der ein Gewicht draufpackt. Oder eine kleine Variante dazu wäre, dass ich sage, okay, ich gebe mir ja so richtig viel Mühe. Ich weiß, dass es nicht reicht, aber ich gebe mir ganz doll viel Mühe. Und das, was fehlt, füllt Jesus auf. Und ich glaube, es gibt gar nicht wenige von uns, die so denken. Und dann gibt es das andere Extrem, wenn man so will. Jesus gibt alles und ich gebe nichts zu meiner Erlösung. Es gibt gar keine Waagschale. Was ich leisten möchte und könnte, wäre niemals in der Lage, auch nur Gottes Standard annähernd zu erreichen. Wer aber andererseits von Jesus erlöst wird, der muss sich gar nicht weiter rechtfertigen, noch etwas obendrauf packen oder ergänzen, sondern ist von ihm ganz gerechtfertigt worden. Oder um es mit der Bibel zu sagen, im Johannes 3, Vers 16 bis 18, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren würden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt kommt es, wir hören häufig an diesem Vers aufzulesen, aber der spannende Teil kommt jetzt erst. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und wer an ihn glaubt, der wird gar nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an ihn glaubt, der wird gar nicht gerichtet. Es gibt keine Waagschale für die, die in Christus sind. Da gibt es gar keine Verdammnis. Es ist nicht vorgesehen. Oder an anderer Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 12 und 13, ganz trocken und kurz auf den Punkt gebracht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich sage mal, das eine Extrem, so ich muss alles selber machen, ich glaube, das war auch so ein bisschen mehr zur Illustration. Aber wir hängen doch manchmal so dazwischen. Wie ist das jetzt mit meinem Engagement? Muss ich das? Soll ich das? Brauche ich das? Das ist eigentlich, ich bin kein Freund davon, andere Konfessionen irgendwie schlecht zu machen, aber das ist ein Erbe des Mittelalters. Das ist katholische Theologie. Die Zusammenarbeit von Gott und Mensch, Cooperatio Homini et Deo, das ist tatsächlich bei denen ein theologischer Fachbegriff. Aber die Bibel hat eine andere Position. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Punkt. Es ist tatsächlich so einfach, wie es da steht. Die Frage ist nicht, reicht das aus, was ich tue? Die Frage ist, reicht das aus, was Jesus getan hat? Und diese Frage kannst du beantworten. Es geht darum, in Christus zu sein. Jetzt mag ja der ein oder andere vielleicht überlegen, ja, na klar, wenn ich in Christus bin, bin ich erlöst, gar keine Frage. Aber bin ich immer in Christus? Denn, da müssen wir mal auch ganz ehrlich sein, so richtig christlich verhalte ich mich auch nicht immer. Und es gibt schon Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin Gott nicht so nahe, wie ich das schon mal erlebt habe oder wie ich mir das wünschen würde. Aber heißt das, ich springe ständig hin und her zwischen erlöst und verdammt? Heute habe ich mal einen guten Tag, habe meine Lektionen gelernt, bin ich in Christus. Morgen habe ich mich gestritten mit meinen Kindern, meiner Frau oder ebenfalls schimpfe mit dem Nachbarn, bin ich nicht mehr in Christus? Ist das unser Leben? Ja, es stimmt. Ich tue Dinge, die nicht christusgemäß sind. Und du wahrscheinlich auch. Und übrigens, Paulus auch. Wenn wir nämlich unseren Predigttext aus Römer 8 nochmal hinzunehmen und mal das Kapitel davor anschauen, Kapitel 7, ein Vers 19, da beschreibt Paulus genau diese Situation, die ich gerade skizziert habe. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist die Erfahrung des Paulus, die er hat. Und er beschreibt das weiter und sagt dann in Vers 24, ich elender Mensch, Wer will mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wie komme ich aus dieser Zwickmühle raus? Und er gibt sich selbst die Antwort in Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene nun ich mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und wisst ihr, was der nächste Satz ist, der in der Bibel steht? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Paulus erlebt genau das und sagt, das ist eine virtuelle Sorge, die ich habe. Natürlich lebe ich nicht immer so, wie Gott das möchte und ich möchte da wachsen, aber das stellt nicht in Frage, dass ich in Christus bin, weil Gott immer größer ist, auch größer als meine Sünde. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und bezeichnet sie als die Heiligen zu Korinth. Wenn wir dann aber den Korintherbrief lesen, dann wissen wir erstmal, was die für einen Mist gebaut haben. Das war alles andere als heilig. Die haben sich richtig gestritten. Die hatten Parteiungen in ihrer Gemeinde. Paulus sagt, man kann bei euch nicht mal Abendmahl feiern, so schlimm ist das bei euch. Aber es sind die Heiligen in Korinth. Auch die, die kein Abendmahl feiern können. Und wisst ihr warum? Weil meine Heiligkeit nicht von mir abhängt, von meinem Verhalten, sondern allein von Christus. Andererseits müssen wir schon auch klar sagen, natürlich kann ich auch von Christus getrennt werden. Na klar ist das möglich. Ich kann mich bewusst gegen Jesus entscheiden. Es gibt aber einen anderen Aspekt, wo Paulus, ja, ich sag mal ein bisschen zugespitzt, das auch nochmal formuliert. Und zwar im Galater Kapitel 5, Vers 4. Ich lese mal die Verse 1 bis 3 mit dazu, damit wir den Zusammenhang besser verstehen. Galater 5, ab Vers 1, es geht mir um Vers 4. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist ein hartes Wort. Viel härter, als ich es eigentlich von Paulus erwartet hätte. Aber warum? Warum schießt er hier so scharf? Weil er sagt, es gibt keine Backup-Lösung für meine Erlösung. Ich kann nicht sagen, ich lasse mich einerseits von Christus erlösen, aber sollte das doch nicht reichen, dann schiebe ich wenigstens noch meine Gesetzlichkeit hinterher. Und das genau war das Problem in der Gemeinde. Damals hat sich an der Beschneidung, also an dem Übertritt in das Judentum, damals manifestiert, aber letzten Endes sagt er, wenn du versuchst, durch deine frommen Werke, durch dein gutes Leben, durch das Befolgen des Gesetzes vor Gott als gerecht dazustehen, dann kannst du nicht auch gleichzeitig durch Christus erlöst werden. Das kannst nur entweder oder. Das heißt nicht, dass das, was im Geboten steht, falsch wäre. Ja? Nicht, dass nämlich jemand jetzt hier falsch verstehen würde, das meint auch Paulus nicht. Aber meine Erlösung, mein in Christus sein, hängt nicht davon ab, ob ich alles richtig mache. Und wenn ich glaube oder das lehre oder verbreite und sage, du musst, du musst, du musst, dann treibe ich Menschen von Christus weg. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, es gibt keine zwei Wege zu Jesus, zu Gott. Es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus Christus. Und wer diesen Weg nicht begeht, treten will, der ist nicht in Christus, fällt aus der Gnade. Die Menschen wollten durch eigene Leistung erlöst werden. Aber wer sich nicht allein auf den Glauben verlässt, lebt letzten Endes in Unsicherheit. Denn es bleibt immer die Frage, habe ich genug gemacht? Wer sich aber auf Christus verlässt, der stellt die Frage, hat Christus genug gemacht? So einfach ist das. Es ist bei Jesus bei Gott umgekehrte Welt. Wir glauben, wir müssen uns abmühen, um etwas mehr Gewissheit, etwas mehr Heilsgewissheit zu haben. Wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge, muss mich doch Gott mehr lieben. Aber wer so lebt, wird nie Gewissheit bekommen. Es ist unmöglich, weil ich mir nie sicher sein kann, ob ich mich tatsächlich genug angestrengt habe. Es gibt garantiert einen Besuch, den ich noch mehr machen könnte. Es gibt garantiert noch irgendwo ein Projekt, wo ich mich noch engagieren könnte. Es gäbe garantiert irgendwo ein Wort, das ich nicht hätte sagen sollen oder ein anderes, das ich sagen sollte. Ich werde mir nie sicher sein, dass es reicht. Nie. Wenn ich glaube, es würde auch nur ein bisschen von dem abhängen, was ich tue. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die das verdeutlichen soll. Ein Bauer geht mit seinem kleinen Jungen in die Stadt. Unter anderem kaufen sie dort für die Mutter, die Geburtstag hat, eine schöne Vase. Ganz stolz darf der Junge diese Vase nach Hause tragen. Aber als sie auf dem nächtlichen Heimweg durch den Wald gehen, ihr erinnert euch, ne? Dunkel, Nachtwanderung, keine Taschenlampe, da sagt der Junge: Papa, nimm du lieber die Vase. Wenn ich stolpere, dann geht sie kaputt. Und so nimmt der Vater die Vase. Und wirklich, der Junge fällt über die Baumwurzel und schlägt sich das Knie auf und es tut weh. Aber die Vase nimmt keinen Schaden. Und das Bild übertragen auf uns bedeutet: Bei Gott ist mein Heil. Solange ich mein Heil selber schaffen und tragen will, ist es ständig in Gefahr, dass ich stürze und es zerbricht. Aber Glauben heißt, sein zeitliches und ewiges Heil in der Hand Jesu zu wissen. Wohl geschieht es im Leben von Christen, so endet dann diese kleine Erzählung, dass sie in Sünde fallen. Und das tut weh, das ist auch nicht gut. Aber ihr Heil ist nicht zerstört. Es liegt fest in der Hand Jesu. Und der hält es in seinen Händen, die er einst am Kreuz für uns durchbohren ließ. Bei ihm ist mein Heil. Wer in Christus ist, wer sich allein auf ihn verlässt, kann sicher sein, weil es nicht auf mich ankommt, sondern nur auf ihn. Mein Anteil, eben nicht nur auf ihn zu verlassen. Kein Netz, keinen doppelten Boden einziehen. Und doch, so ein letzter Gedanke, wird die Heilsgewissheit, die Sicherheit auch heute immer noch in Frage gestellt. Warum passiert das? Warum sät jemand Zweifel an diesen eindeutigen Aussagen in der Bibel? Wir haben sie doch gelesen gemeinsam. Wieso sollte jemand das tun? Es gibt verschiedene Motive dafür. Das erste Motiv wäre, vielleicht ist derjenige selber unsicher. Und das ist natürlich ganz schwer zu ertragen, wenn ich selber mir ganz unsicher bin und der neben mir lebt in so einer großen Zufriedenheit. Zu zweit bibbert es sich leichter. Ein bisschen erbärmlich, gebe ich zu, aber es passiert. Viel häufiger und viel dramatischer ist, dass Menschen glauben, sie könnten andere durch Angst motivieren. Es gibt zwei ganz starke Emotionen, die uns zum Handeln motivieren. Das eine ist die Liebe, das andere ist die Angst. Und oftmals wird versucht, Menschen aus Angst zu bekehren. Dieser berühmte Satz: Wenn du heute stirbst, wo wirst du die Ewigkeit verbringen, ist die Frage nach deiner Angst. Und manch einer denkt sich: Oh weia, was könnte da auf mich zukommen? Und dann muss ich mich doch vielleicht sicherheitshalber doch für Christus entscheiden, weil es könnte ja sein, dass ich doch verloren gehe und in die Hölle gerate. Übrigens kein typisch adventistisches Missionsschema zu unserer Ehrenrettung. Aber auch bei uns gibt es eben, ja, Angst motiviert Menschen dazu, sich scheinbar fromm Aufgaben zu widmen oder in der Gemeinde mitzuarbeiten. Oder Zehnten zu geben. Wenn du das nicht tust, dann, wie kannst du sagen, du bist ein gläubiger Mensch, wenn du nicht? Wir haben gerade die Wahl. Und wir haben viele Leute gefragt. Und es kann nur jeder selber von euch in sein Herz blicken und sagen, als du Ja gesagt hast oder Nein, was hat dich motiviert? Hast du das Gefühl, ich muss das tun oder ich will? Das Problem ist, wenn wir die Angst abschaffen, nein, das ist nicht ein Problem, aber sehr wünschenswert, aber es führt zu etwas. Je weniger Angst man hat, desto weniger fühlt man sich auch verpflichtet, etwas zu tun. Zumindest glaubten das viele, gerade in der Vergangenheit. Und da wurde häufig ein gewisser Druck ausgeübt, damit Gemeinde funktioniert. Du musst deine Gaben einbringen, sonst bist du kein guter Christ, sonst hat Gott dich nicht lieb oder was auch immer. Aber das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ich lebe lieber mit einer Gemeinde, die weniger engagiert, aber dafür ehrlich engagiert ist. Nicht aus Angst, sondern aus Begeisterung für das, was Gott an mir und dir getan hat. Wir wollen und wir werden keinen Druck ausüben. Denn diese Angst lässt mich letzten Endes auch immer unsicher sein in meinem Stand vor Gott, in meinem Heil. Aber Angst führt nicht zu Gott. Das wird auch in der Bibel eindeutig ausgeschlossen. Im 1. Johannes 4, Vers 18, das ist ein ganz wichtiger Text für mich, steht: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Der Apostel macht hier eindeutig, es gibt zwei Motivationen, aber nur eine führt mich zu Gott. Und das ist die Liebe. Aber die Furcht rechnet mit Strafe. Würde Gott mit der Strafe des ewigen Höllenfeuers drohen, damit wir uns zu ihm bekehren, dann würden wir nicht bei ihm ankommen. Dann wäre dieser Satz, ja, das wäre entgegen dieser Aussage der Bibel. Gott ist Liebe. Gott wird niemals Druck ausüben auf uns. Er hätte doch alle Machtmittel der Welt, die er wollte. Und er nutzt sie nicht, sondern er wirbt aus Liebe. Und wenn Gott das so tut, dann sollten wir das genauso tun. Wer anderen das Heil unsicher macht, lädt eine große Verantwortung auf sich und widerspricht den klaren Aussagen der Bibel. Überall dort, wo jemand euch des Heils unsicher machen möchte, müssen alle Alarmglocken angehen. Und erinnert euch an diese eindeutigen Aussagen der Bibel. Von dem Pfarrer Busch gibt es eine kleine Erzählung, der auch sehr viel Wert auf die Heilsgewissheit gelegt hat. Und er schreibt: So oft ich auch über die Heilsgewissheit sprach, prompt stand irgendeiner auf und sagte bedenklich: Wir haben das Heil doch nicht in der Tasche wie ein Geldbeutel. Und dann habe ich jedes Mal nur erwidern können: Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass der Herr Jesus mich in der Tasche hat und ich das auch weiß. Nicht ich Jesus, sondern ich bei Jesus. Ein anderes Mal lehrte der Pastor Busch: Wir müssen jeden Tag das Heil neu ergreifen. Nee, ein anderer Pastor belehrte das. Und dann erwiderte Pastor Busch wiederum: In meinem Garten ist ein Apfelbaum eingepflanzt, übrigens bei mir auch. Und der muss nicht jeden Tag neu darum ringen, dass ein Apfelbaum sei. Der muss nicht jeden Tag sich neu darum sorgen, dass er nicht über Nacht ein Pflaumenbaum werde. Er ist ein Apfelbaum und bleibt das. Aber er muss darum ringen, dass er Früchte bringe. Und darin besteht der tägliche Kampf des Glaubens, dass ich die Früchte des Geistes in meinem Leben hervorbringe. Dass mein Leben etwas sei zum Lobe der seiner Herrlichkeit, darum geht es. Aber um meinen Heilsstand brauche ich nicht kämpfen. Wer sich zum Herrn verschrieben hat, der sich am Kreuz für uns hingegeben hat und versöhnte, dann sind wir sicher. Wir wollen auf keinen Fall dieses eine Lied aus unserem Liederschatz streichen: Ich habe einen Grund den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Was versichert mir jetzt meine Erlösung? Ja, wir sind ja von diesem Bedürfnis nach Sicherheit ausgegangen. Ist es das Gefühl, erlöst zu sein? Schwierig. Gefühle sind sehr, sehr wankelmütig und hängen von so vielen Faktoren ab. Glaube ist eine Beziehung. Und wir haben vorhin ja schon festgestellt, Beweise in einer Beziehung sind eigentlich nur ein Beleg dafür, dass die Beziehung schon nicht mehr funktioniert. Wer Beweise haben will oder der kann nicht glauben. Wer sagt, beweise, dass du mich liebst, hat eigentlich schon die Bankrotterklärung seiner Beziehung unterschrieben. Jesus entzieht sich jeglicher Beweisführung. Und zwar nicht, um uns zu ärgern, sondern weil nur so eine echte Glaubensbeziehung möglich ist. Aber wir treten ein, wenn wir uns für Jesus entscheiden, in diese Glaubensbeziehung und werden sein Kind sein. Und das habe ich auch schon häufig in Predigten erwähnt. Wenn ich Gottes Kind bin, dann ist meine Kindschaft nicht in Frage gestellt, weil ich etwas falsch gemacht habe. Das Kind bin ich, weil ich Kind bin. Egal, was ich tue, auch wenn es Gott nicht egal ist, was ich tue, stellt er nicht mein Kindsein in Frage. Wir haben die Zusagen der Bibel. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und die einzige Sicherheit, die ich haben kann, ist: Glaube ich diesem Wort oder glaube ich ihm nicht? Entscheide ich mich für Christus oder nicht? Und wenn ich mich entschieden habe, dann kann ich sicher sein. Es gibt diese letzte Sicherheit, die Glaubensentscheidung, dass Gott gut ist und dass er in der Bibel die Wahrheit sagt. Und wenn er uns verspricht, es gibt keine Verdammnis für die in Christus sind, dann gilt das. Amen.